Ich würde sagen, ich beginne mit einem kurzen Gebet. Ja, Vater, ich danke dir, dass wir jetzt hier zusammen von dir hören können und ich bitte dich, dass du mir hilfst, in der richtigen Weise von dir zu reden und bitte schenk du offene Herzen. Amen. Ich würde gerne mit einem kleinen Video beginnen und zwar, ich weiß nicht, wer von euch, die Jüngeren von euch haben ja noch Instagram und ein paar auch TikTok oder sowas und da gab es eine Zeit lang immer dieselbe Art von Videos. Und zumindest bei mir. Und so eins habe ich euch mal mitgebracht. All hands hoist the colors high. Wer von euch freut sich schon auf die nächste Schifffahrt? Ich finde, es sieht ziemlich spaßig aus. Also genau. Solche Videos habe ich eine Zeit lang immer wieder gesehen und ich habe euch jetzt eine Geschichte mitgebracht, wo ich glaube, es gut ist, das ein bisschen im Hinterkopf zu behalten. Und zwar lese ich aus Matthäus 8, 23 bis 27. Und er trat in das Schiff und sein Jünger folgten ihm nach. Und siehe, es erhob sich ein großer Sturm auf dem See, sodass das Schiff von den Wellen bedeckt wurde, er aber schlief. Und seine Jünger traten zu ihm, weckten ihn auf und sprachen, Herr, rette uns, wir kommen um. Da sprach er zu ihnen, was seid ihr so furchtsam, ihr Kleingläubigen? Da stand er auf und befahl dem Wind und dem See, und es entstand eine große Stille. Die Menschen aber wunderten sich und sprachen, wer ist dieser, dass selbst die Wind und der See gehorsam sind? Jesus war hier mit seinen Jüngern aus Kapernaum unterwegs auf die andere Seite vom See Genezareth in Kapernaum, das ist eine Stadt direkt am See. Dort hat er viele Wunder getan. Er hat zum Beispiel die Schwiegermutter von Petrus geheilt, hat auch noch andere Leute geheilt und er wollte sich einfach mal ein bisschen ausruhen und wollte deswegen mal auf die andere Seite vom See. Und dort war er nicht so bekannt, dort gab es weniger Juden und zu dem Volk, zu dem er gehörte. Und da wollte er einfach mal kurz eine Auszeit sich machen. Und auf dem Weg zu dem See, beziehungsweise auf dem Weg aufs andere Ufer, ist dieser Sturm passiert. Und die Jünger, die mit Jesus unterwegs waren, die mussten schon immer wieder mal durch Stürme. Also wenn du ein Jünger Jesus bist, kannst du mit Stürmen in deinem Leben rechnen. Weil die Jünger, das war nicht der erste und wird auch nicht der letzte Sturm gewesen sein, mit dem die Jünger mit Jesus waren. Und ich weiß nicht, wer von euch gerne in den Bergen unterwegs ist. In den Bergen gibt es ein Phänomen, das nennt sich Föhnwind. Das ist, wenn der Wind über die Berge rübergeht, bläst er richtig die Berge hinunter. Und dieses Phänomen gibt es auch beim See Genezareth. Der See Genezareth liegt 200 Meter unter dem Meeresspiegel. Und er ist umgeben von Bergen, die mehrere hundert Meter hoch sind, sodass man da teilweise eine Höhendifferenz von über 1000 Metern hat. Und so ist es ein typisches Phänomen auf dem See Genezareth, dass extrem schnell, extrem starke Winde aufkommen, mit denen man nicht vorher rechnen konnte. Die Jünger aber waren das gewohnt. Sie kannten dieses Phänomen, sie waren Schiffer, sie waren Fischer. Und deswegen ist es umso bedeutsamer, dass sie hier Angst um ihr Leben haben. Matthäus, der das Evangelium geschrieben hat, war selber mit dabei und er hat hier ein Wort verwendet im Griechischen, wenn man das eins zu eins übersetzt, was für großer Sturm da steht, heißt es gigantisches Erdbeben. Und dieses Wort gigantisches Erdbeben wurde vor allem in apokalyptischen Texten verwendet, also in Weltuntergangstexten. Das heißt, Matthäus wollte hier klar machen, die Welt geht gerade unter in dem Schiff. Und ich glaube, wenn man das Video gerade gesehen hat und man sieht, wie das Schiff hoch und runter geflogen ist und die Wellen auf das Schiff eingeschlagen haben, kann man sich das ein bisschen vorstellen, weil es war ja kein Schiff aus Edelstahl und mit Hightech, mit Stabilisatoren, sondern es war so ein Holzschiff. Und ich stelle mir vor, wie die erfahrenen Fischer Petrus, Andreas, Jakobus und Johannes die ganze Zeit den anderen, die auf dem Boot waren, Anweisungen geben. Hier, du musst jetzt, Judas, komm, mach mal hier ein bisschen Wasser aus dem Boot raus. Thomas, du holst die Segel rein. Und Simon, du schaust, was wir von Bord werfen können. Also, die haben wir irgendwie versucht, dieses Schiff noch zu retten. Und irgendwann kommen sie, wo ist eigentlich Jesus? Jesus schläft. Sie kämpfen an allen Fronten. Ein paar sind dabei, das Schiff leer zu pumpen, weil es bedeckt wird von Wellen. Und andere versuchen irgendwie die Segel reinzuholen. Und wo haben wir das Gefühl, dass wir an allen Fronten kämpfen, aber es scheint, als würden wir den Kampf verlieren. Als würde, egal wie viel ich tue, egal was ich mache, ich verliere diesen Kampf. Und ich würde mal den Billy gerne bitten, nach vorne zu kommen. Vielleicht geht es dir so, dass du morgens aufstehst und dir sagst, es wird heute ein richtig guter Tag. Und du stehst dann hier und bist voll bereit für den Tag. Denkst, das wird ein richtig, richtig guter Tag heute. Und dann fährst du auf die Arbeit und jede Ampel, die du siehst, springt auf Rot. Und du kriegst so den ersten Schubser. Dann kommst du auf die Arbeit an und deine Kollegen sind alle richtig unfreundlich und motzen dich nur an. Dann hast du ein Mitarbeitergespräch mit deinem Chef und dein Chef sieht gar nicht, was du alles Gutes gemacht hast. Und dann bist du zu Hause und zu Hause kommt noch der Blitzer, weil du über die rote Ampel gefahren bist. Und du denkst dir, ja, eigentlich war das doch ein guter Tag. Eigentlich sollte das doch ein guter Tag werden, danke. Und ich weiß nicht, vielleicht bist du in so einer Situation, wo du dir denkst, irgendwie bin ich voll meinem Leben ausgeliefert. Es prasselt die ganze Zeit ein Schlag, ein Schubser nach dem anderen auf mich ein. Vor ein paar Monaten war ich als Ersthelfer bei einem Unfall mit dabei. Es ist auf einer Landstraße passiert. Das ist eine sehr, sehr lange Landstraße, wo immer wieder überholt wird auch. Und dort war ein Vater mit seiner Tochter auf dem Moped unterwegs. Und die haben einen Ausflug, schätze ich, gemacht oder ähnliches. Und als dann auf einmal auf der Gegenspur ein Mercedes die Fahrbahn gekreuzt hat. Und der Mercedes ist in den Wald rein, auf die andere Fahrbahn. Und das Moped lag verteilt über hunderte Meter. Und als ich dort ankam, bin ich mit anderen Ersthelfern zusammen zu dem Vater gegangen. Und wir haben ihn halt nach bestem Wissen und Gewissen versorgt. Als er dann irgendwann meinte, wo ist eigentlich meine Tochter? Bis dahin wussten wir nicht, dass jemand anderes noch mit auf dem Moped war. Dann haben wir den Wald, dieses Gebiet am Straßenrand abgesucht und sie gefunden und haben getan, was wir konnten. Und als wir dann vom Krankenwagen abgelöst wurden und gebeten wurden, den Unfallort zu verlassen. Und der Vater war, also in was für einer Situation muss dieser Vater gewesen sein? Wahrscheinlich wollte er einfach nur einen Ausflug mit seiner Tochter machen. Und jetzt liegt er im Krankenhaus und seine Tochter ist vielleicht tot. Das trifft, glaube ich, dieses apokalyptische Erdbeben ziemlich gut. Das ist ein Weltuntergang. Vielleicht nicht genauso, aber ähnlich können sich die Jünger gefühlt haben. Nicht, dass sie Angst haben, dass jemand anderes verloren geht, sondern dass sie alle verloren gehen. Dass sie alle sterben werden. Und Jesus schläft. Ich hab mir in der Vorbereitung lange die Frage gestellt, warum Jesus schläft. Und Jesus schläft, die meisten sind sich einig und ich halte das auch für eine gute Antwort ist, Jesus schläft, weil er ein ganz, ganz tiefes Gottvertrauen in sich hat. Er kann in dem Sturm schlafen, in dem jeder andere Angst hat, weil er ein ganz, ganz tiefes Gottvertrauen hat. Im Psalm 4, Vers 9 steht, in Frieden kann ich mich nun hinlegen und schlafen. Denn du, Herr, gibst mir einen Ort, an dem ich ungeheiligt sicher wohnen kann. Jesus hat einen inneren Frieden, einen göttlichen Frieden. Jesus kennt die ganzen Psalmen extrem gut, er kennt die ganzen Weisheiten in den Psalmen extrem gut, sodass er dieses so ausleben kann. In Frieden kann ich mich hinlegen und gleich schlafen, denn du, Herr, allein lässt mich in Sicherheit wohnen. Jesus wusste, hatte diese Weisheit, Jesus wusste das, dass er sich auf Gott verlassen kann, dass er in Sicherheit ist. Die Jünger hatten sie aber nicht. Die Jünger dachten, ihr Gott schläft. Es war in der damaligen Zeit normal, dass man dachte, dass Götter sehr, sehr ähnlich sind wie Menschen und dass Götter auch schlafen können. Ein Beispiel dafür ist Elia, der den anderen Propheten sagt, weckt doch mal euren Gott, vielleicht schläft er. Aber wir haben keinen Gott, der einfach schläft. Unser Gott schläft nicht, sondern er ist da und er wird eingreifen. Vielleicht bist du gerade in einer Zeit des Prüfens. Vielleicht greift Gott nicht ein aus einer Zeit des Prüfens, aus einer Zeit, um zu sehen, ob du auf ihn vertraust. Vielleicht gibt es aber auch keine vernünftige Antwort für die Situation, in der du dich gerade befindest. Vielleicht ist jede Antwort, die ich dir hier heute geben könnte, unangebracht. Aber trotzdem möchte ich dir zusprechen, vertraue auf Jesus, vertraue auf Gott. Wie gehst du mit der Situation um, wenn Gott scheinbar schläft, wenn Jesus scheinbar schläft? Die Jünger riefen, Herr, rette mich. Und das möchte ich auch zu dir heute sagen. Ruf, Herr, rette mich. Herr, rette mich, wenn ich noch nicht weiß, was mit mir passiert, wenn ich sterbe. Herr, rette mich aus der Situation, in der ich gerade bin, aus der Not, in der ich gerade bin. Herr, rette mich. Die Jünger wussten nicht, wie ihre Rettung aussehen wird. Sie haben auch Jesus keine Handlungsempfehlung gegeben. Sie haben nicht gesagt, Jesus, jetzt kümmere dich mal darum, dass wir hier sicher sind. Sondern sie haben einfach nur gesagt, Herr, rette mich. Da war keine Handlungsempfehlung dabei. Da war ein völliges Vertrauen darauf, dass er das Richtige machen wird. Wir beten oft das Richtige, aber wollen die Kontrolle trotzdem nicht abgeben. Wie oft bete ich selber, Gott, bitte greif du ein, und ich habe schon ganz genau in meinem Kopf einen Plan, wie er eingreifen soll. Anstatt mich darauf zu verlassen, dass er es besser weiß. Und Jesus fragt sie genau das, warum habt ihr Angst? Warum ist euer Glaube so klein? Warum vertrauen wir nicht Gott trotz unserer Not? Sie lassen sich von den Sorgen des Lebens plagen. Sie lassen sich von den Stürmen und von den Wellen des Lebens plagen. Wie oft bin ich selbst bei Kleinigkeiten, bei Dingen, wo ich nicht kurz davor bin zu sterben, schon am Verzweifeln an Gott, wo ich mich frage, muss das jetzt sein? Kannst du nicht endlich mal eingreifen? Kannst du nicht endlich mal was machen? Lass uns mit einem kindlichen Vertrauen zu Gott kommen. Er bedroht den Sturm und spricht nur ein Wort. In einem Paralleltext sehen wir, wie Jesus sagt, er bedrohte die See und sprach zu dem See, schweig stumm. Und der Wind legte sich und es entstand eine große Stille. Was ist denn das für einer? So habe ich die Predigt genannt, weil was ist das denn für einer? Der sagt ein Wort und sie ist still? Wir haben es vorhin auf dem Video gesehen, was für große Wellen da waren. Selbst wenn der Wind aufhören würde, die Wellen würden nicht sofort aufhören. Selbst wenn passiert ist, hört nicht einfach sofort mit einem Schnips auf und es entsteht eine große Stille. Vielleicht sah es ungefähr so aus wie hier auf dem Bild. Das ist der See Genezareth an einem schönen Sonnenuntergang. Vielleicht sah es so ruhig dort aus, nachdem Jesus ein Wort gesprochen hat und Stille war. Was ist das für einer? Ein Wort reicht aus, und die Schöpfung gehorcht. Wie eindrucksvoll und wie mächtig ist das? Ein Schweigstumm reicht aus. Wenn ich raus aus dem Fenster schaue, sehe ich die Schöpfung Gottes. Das ist der Beweis, dass ich weiß, okay, mein Gott hat alles in der Hand. Wenn mein Gott es kann, wenn Jesus es kann, dass er alles geschaffen hat, wenn ich aus dem Fenster schaue, egal was ich sehe, es kommt von ihm, er hat es gemacht, dann kann er auch alles andere, was in der Bibel steht, und kann er auch alles andere in meinem Leben machen. Es gibt zwei Dinge, wenn du zwei Dinge in der Bibel glaubst, ist die ganze Bibel wahr. Wenn du glaubst, dass Gott die Erde geschaffen hat, und wenn du glaubst, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, ist alles andere, was in der Bibel passiert ist, möglich und wahr. Was ist das denn für einer, der die Erde geschaffen hat und dann ans Kreuz gegangen ist? Was ist das denn für einer, der befehlen kann dem Wetter? Wenn er den Jüngern hier geholfen hat in dieser Not und dem Wetter befohlen hat, still zu sein, kann ich ihm meine Sorgen und meine Nöte anvertrauen. Wenn Jesus am Kreuz gestorben ist für meine Schuld, kann er die Leere in meinem Herzen stillen. Dann kann er die Not, die ich habe, stillen, die Sehnsucht, die ich habe, stillen. Wenn schon die Schöpfung auf ihn hört, wie viel mehr kann er dann noch machen, als das, was ich bisher sehe, als das, was ich bisher weiß? Er bringt Ruhe und Frieden. Der Text scheint, ist gleichzeitig schonungslos. Wer mit Jesus unterwegs ist, muss mit Stürmen in seinem Leben rechnen. Das zeigt er uns schonungslos. Die Jünger sind mit Jesus unterwegs, sie haben die ganzen Wunder, die er schon getan hat, gesehen und sie laufen mit ihm durch die Gegend und trotzdem kommen sie in Stürme. Wenn man mit Jesus unterwegs ist, heißt das nicht, dass alles cool ist, dass alles toll ist, dass wir totalen Frieden haben. Aber es heißt, dass wenn ein Sturm kommt, habe ich jemanden, auf den ich mich vertrauen kann. Habe ich jemanden, auf den ich mich verlassen kann. Lass dein Glauben größer sein als die Not, in der du stehst. Wenn du im Sturm bist, stell dir die Frage, wer ist Jesus? Jesus kann den Sturm stillen. Er ist der Herr über Chaos, Angst und Tod. Vertraue im Sturm auf ihn. Dein Glaube darf größer sein als deine Angst. Mein Glaube darf größer sein als meine Angst, als meine Not, als meine Sorgen, die ich habe. Triff eine persönliche Entscheidung. Lass Jesus in dein Leben hinein. Triff die Entscheidung, dass er in dein Boot hinein darf, dass er mitten in deinem Boot sein darf. Lass ihn nicht am Ufer stehen, wenn du aufs Wasser hinausfährst. Lass ihn nicht zurück am Ufer stehen, wenn du ans Wasser hinausfährst. Wer ist dieser Jesus und traue ich ihm genug, mein Leben zu lassen? Was ist das denn für einer? Gleich werden hinten ein paar Leute stehen, die Gebet anbieten werden. Und wenn du in einem Sturm gerade bist und nicht mehr weiter weißt und keine Hoffnung hast, dann nimm dieses Angebot des Gebets gerne in Anspruch. Und wenn du die Not oder die Sorgen hast, dass du nicht weißt, wie du, wenn der Sturm kommt und das Leben ein Chaos wird, wenn du dann nicht weißt, wie du weitermachen sollst, weil du eben noch nicht Jesus in deinem Leben hast, dann lade ich dich wirklich ein, komm und nimm dieses Gebet an. Auf ihn kannst du vertrauen. Er kann Frieden geben. Er kann die äußeren Umstände befriedigen und er kann dein Herz befriedigen. Er kann dir Ruhe geben.